Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Clemens Kindermann. Willkommen zu 25 Minuten Ökonomie am Mittag. Der Paukenschlag bei Volkswagen, die Ankündigung des Managements, auch Werksschließungen und betriebsbedingte Kündigungen nicht auszuschließen, wirkt nach. Heute kündigte die IG Metall an, die eigentlich erst für Herbst geplante Tarifrunde bei VW vorziehen zu wollen. Wir berichten in dieser Sendung, in der es auch um den Einstieg der Reederei MSC beim Hamburger Hafenlogistiker Hala geht und um ein Urteil in Sachen Wirecard. Die Vorstände wurden zu Schadenersatz verurteilt. Zunächst aber zur Lage der deutschen Wirtschaft. Das IFO-Institut hat seine Wachstumsprognose für dieses Jahr zurückgenommen und rechnet nun mit null Wirtschaftswachstum und steigender Arbeitslosigkeit. Im Juni waren sie noch von einem Wachstum von 0,4% ausgegangen. Für 2025 kappten die Wirtschaftsforscher die Prognose ebenfalls, und zwar von 1,5 auf 0,9%. Margit Siller dazu aus München.
Die Deutschen haben zwar wieder mehr Geld im Portemonnaie, aber anders als erhofft führt die steigende Kaufkraft nicht zu mehr Konsum, sondern es wird mehr gespart. Die Leute seien verunsichert, meinen die IFO-Forscher. Die Sparquote liegt inzwischen deutlich über dem langjährigen Durchschnitt vor der Corona-Krise. Die Inflationsrate werde weiter zurückgehen und sich auf 3-Jahres-Sicht in etwa auf dem Niveau einpendeln, das sich auch die EZB wünscht, knapp 2%. Die Arbeitslosenquote könnte in diesem Jahr auf 6% steigen. Auch das ein Grund dafür, dass die Konsumenten ihr Geld lieber zusammenhalten. Verschiedene Krisen bremsen das Wachstum. Die Industrie hält sich bei den Investitionen zurück. Die Produktivität tritt seit Jahren auf der Stelle. Die Auftragslage ist schlecht. Etablierte Geschäftsmodelle sind unter Druck geraten und die Unternehmen seien gezwungen, ihre Produktionsstrukturen anzupassen. Als Auslöser nennt das IFO-Institut unter anderem den demografischen Wandel, Energiepreisschock, Digitalisierung und Dekarbonisierung.
Und jetzt schalten wir in den Börsensaal in Frankfurt am Main. Berichterstatterin für uns heute ist Claudia Wehrle. Frau Wehrle, wenn das renommierte IFO-Institut seine neue Konjunkturprognose für die deutsche Wirtschaft vorlegt, dann wird das auch bei Ihnen mit großem Interesse verfolgt. Heute nun waren die Aussagen der Wirtschaftsforscher recht deutlich und nicht gerade optimistisch. Wie ist die Prognose jetzt einzuschätzen? Ist jegliche Hoffnung auf eine Erholung der Wirtschaft dahin?
Es sind ja eine ganze Fülle von Problemen, die nicht nur von der Konjunkturseite herkommen, sondern die auch struktureller Natur sind und, was die ganze Sache noch komplizierter macht, die sich zum Teil ja auch gegenseitig beeinflussen und verstärken. Michael Heise habe ich eingeladen von HQ Trust. Herr Heise, das klingt ziemlich düster. Ja, und ich gebe die Frage weiter. Ist jegliche Hoffnung auf eine Erholung der deutschen Wirtschaft dahin?
Nein, ich denke nicht, dass jegliche Hoffnung dahin ist. Wir werden uns schwer daran tun, die strukturellen Probleme, die ja erwähnt worden sind, schnell zu lösen. Die werden uns noch eine ganze Weile belasten. Das heißt, das Wachstum der deutschen Wirtschaft wird einen sehr flachen Trend nur haben. Aber ich denke, konjunkturell werden wir aus dieser Talsohle dann auch wieder emporkommen können. Meine Hoffnungen richten sich auf zwei Dinge. Erstens, dass die Konsumenten, die stark verunsichert sind, das wurde gesagt, dann aber doch zur Kenntnis nehmen, dass die Reallöhne kräftig steigen in diesem Jahr und vermutlich auch im nächsten, weil die Inflation zurückgeht, und dass das den Konsum dann mit großer Verzögerung dann doch beschleunigen wird. Und das Zweite ist, dass der Export leicht sich verbessert und auch die Konjunktur im Ausland, vor allem im europäischen Ausland, deutlich besser aussieht als in Deutschland.
Wie schnell lässt sich der Knoten denn lösen?
Ja, also er ließe sich lösen, wenn die Wirtschaftspolitik wirklich ein konsequentes und durchgreifendes Handlungsprogramm auflegen würde. Eine Art Agenda 2030, das, was wir von der Bundesregierung gesehen haben, dieses Wachstumspaket mit 49 Maßnahmen, ist sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung. Und es ist lobenswert, dass die Wirtschaftspolitik wieder etwas mehr Gewicht bekommt in dieser Regierung. Aber eine richtige Agenda, die schnell den Knoten löst, ist das nicht. Dazu müsste man durchgreifendere Maßnahmen machen, zum Beispiel Abschreibungserleichterungen, die die Unternehmen schnell veranlassen, hier am Standort Deutschland zu investieren, oder deutliche Verbesserungen der Arbeitsanreize. Über das Bürgergeld wird viel diskutiert. Wir haben auch vorzeitigen Ruhestand entschieden und all diese Dinge. Die reduzieren natürlich die Anreize zu arbeiten. Hier könnte man schnell etwas machen. Es würde nichts kosten, sondern im Gegenteil sogar noch die Staatseinnahmen eher erhöhen und den Arbeitsmarkt entlasten. Das wären also durchgreifende Schritte, zu denen sich die Regierung aber noch nicht hat durchringen können.
Heute kamen ja Zahlen aus der Industrie. Die Unternehmen haben im Juli wieder mehr Aufträge eingesammelt. Ist das jetzt ein Hoffnungsschimmer?
Es ist sehr positiv zu sehen, auch wenn es Großaufträge sind, die sehr volatil sind. Wir können jeden Auftrag gebrauchen im Moment in Deutschland. Und auch in der Drei-Monats-Betrachtung sind die Auftragseingänge aus dem Ausland wieder positiv. Das ist ein Hoffnungsschimmer für den Export. Ich kann es aber auch nachvollziehen. Die chinesische Wirtschaft steht vor vielen Problemen, aber sie läuft so mehr oder weniger rund. Die europäische Wirtschaft hat in den letzten 6 Monaten deutliche Zeichen einer kleinen Belebung gezeigt. Und da läuft es eben besser als in Deutschland, beispielsweise in Großbritannien, aber auch in den Euro-Ländern. Und das hilft natürlich sehr den deutschen Exporteuren, die stark von dem europäischen Markt abhängen.
Lassen sich denn die Vorsprünge in den anderen Ländern, die Sie eben angesprochen haben, lassen sich diese Vorsprünge einholen?
Ja, kurzfristig wird das sehr schwierig. Die Indikatoren sprechen dafür, dass eben Deutschland weiterhin die rote Laterne in der Hand hat. Und das, was das IFO-Institut heute prognostiziert hat, selbst das optimistische IFO-Institut, ist weit unter dem, was andere Länder hinlegen. Und ich glaube, Deutschland wird selbst schwer haben, gegenüber Italien oder auch dem Brexit-geschädigten Großbritannien schnell aufzuholen. Also da bräuchte die Wirtschaftspolitik wirklich Handlungsbereitschaft.
Sagt Michael Heise von HQ Trust.
Ja, vielen Dank an Herrn Heise, auch hier aus Köln. Frau Wehrle, die Anleger haben den deutschen Leitindex DAX am Wochenanfang auf Rekordjagd geschickt. Das hat sich dann wieder etwas gegeben. Wie reagieren denn die Anleger heute auf diesen IFO-Ausblick?
Der DAX ist leicht im Plus, steht jetzt bei 18.628 Punkten. Viele schauen auch schon auf morgen, wenn aus den USA neue Zahlen vom amerikanischen Arbeitsmarkt kommen. Weit weg, sagt manch einer vielleicht, aber wie viele Menschen arbeitslos sind, wie viele neue Stellen geschaffen werden, das sind durchaus wichtige Daten für die US-Notenbank, wenn es dann darum geht, den künftigen Kurs in Sachen Zinspolitik abzustecken.
Bei Daimler Truck gibt es einen Chefwechsel. Der kommt offenbar gut an.
Ja, und eine Frau wird in Zukunft die Zügel in der Hand halten. Karin Rattström heißt die neue Vorstandschefin, eine schwedische Ingenieurin und Managerin. Sie wird ihr neues Amt zum 1. Oktober antreten. Im Konzern ist sie keine Unbekannte. Sie ist bereits seit 2021 Mitglied im Vorstand. Ja, und die Aktie von Daimler Truck, die reagiert positiv, über 1% im Plus.
Ja, und die deutsche Börse hat wieder mal die wichtigsten deutschen Indizes überprüft. Mitteilung kam gestern Abend. Was ist da rausgekommen?
Im DAX gibt es keine Veränderungen. Anders sieht es in der zweiten Reihe aus. Der Finanzdienstleister Hypoport und der Spezialklasshersteller Schott Pharma. Beide steigen in den MDAX auf. Im SDAX wird künftig der Immobilienkonzern Deutsche Euroshop angehören. Die Änderungen, die werden dann bis zum 23. oder am 23. September wirksam. Und das ist wirklich mehr als eine Personalie. Denn es geht darum, zum Beispiel, wenn große Fondsgesellschaften die Indizes abbilden.
Bleibt noch der Blick auf den Euro, Anleihen und den Goldpreis.
Der Euro kostet 1,11 Dollar. Und die Umlaufrendite ist gesunken von 2,24 auf 2,21%. Und die Feinunze Gold kostet 2.515,83 Dollar.
Vielen Dank an Claudia Wehrle. Und diese Pläne hatten vor knapp einem Jahr selbst den Vorstand des Hafenlogistikkonzerns Hala überrascht. Die Stadt Hamburg und der in Genf ansässige Schifffahrtsriese MSC planten einen Einstieg der weltgrößten Reederei im Hamburger Hafen. Das Geschäft hatte in Hamburg, Stammsitz von Deutschlands größter Containerreederei Hapag-Lloyd, zum Teil heftige Kritik ausgelöst, nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen, sondern auch wegen der stark mit dem Hafen verknüpften Identität der Stadt. Nun aber gab gestern Abend die hamburgische Bürgerschaft grünes Licht. Magdalena Neubich berichtet.
Unser Hafen, unsere Stadt, macht den MSC dir Gott.
Viele, viele Male sind Hafenarbeiter und Gewerkschaften im vergangenen Jahr auf die Straße gegangen, um gegen den geplanten Teilverkauf der Hamburger Hafen- und Logistik AG, kurz HALA, an die Schweizer Reederei MSC zu protestieren. Genutzt hat es ihnen am Ende wenig. Denn gestern Abend hat die hamburgische Bürgerschaft mit den Stimmen von SPD und Grünen den Einstieg von MSC im Hafen beschlossen. Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhardt hatte zuvor nochmals für den Deal geworben.
Die strategische Partnerschaft mit der größten Reederei der Welt bietet für die HALA positive Zukunftsoptionen. Und zwar in einem Weltmarktumfeld, das sich in den letzten Monaten nochmal deutlich verschärft hat.
Künftig soll die Stadt Hamburg nur noch 50,1% an der HALA halten. MSC die übrigen 49,9. Bislang gehörten der Stadt rund 70%, der Rest war in Streubesitz. Im Gegenzug will MSC deutlich mehr Container an den drei Terminals der HALA umschlagen. Bis 2031 sollen es 1 Million Container pro Jahr sein. Außerdem will die Reederei zusammen mit der Stadt Hamburg das HALA-Eigenkapital um 450 Millionen Euro aufstocken und eine neue Deutschlandzentrale in der Stadt bauen. Die Oppositionsparteien in der Bürgerschaft hat das alles nicht überzeugt.
Sie müssten sich noch mal rumhören von dem, was in anderen europäischen Häfen erzählt wird über MSC und was für Versprechungen die machen und die sie alle nicht einhalten.
Kritisierte zum Beispiel der hafenpolitische Sprecher der Linkspartei Norbert Hackbusch.
Es ist keine Kooperation. Es ist ein Ausverkauf an den größten Reeder.
Über MSC selbst ist nicht viel bekannt. Die Reederei verschifft etwa jeden fünften Container weltweit und ist an 70 Häfen beteiligt. Das Privatunternehmen veröffentlicht allerdings keine Konzernbilanzen, soll aber 2022 eigenen Aussagen nach einen Gewinn von 36 Milliarden Euro gemacht haben. Auch die CDU-Fraktion in der Bürgerschaft ist gegen den Teilverkauf der HALA an MSC. Unter anderem, weil der rot-grüne Senat die HALA-Aktien unter Wert verkaufe. Kritisiert wird außerdem, dass MSC bei der HALA direkt auf Ebene des Mutterunternehmens einsteigt. Es besteht die Sorge, dass MSC dadurch einen unmittelbaren Einblick und Einfluss auf das Verhalten der konkurrierenden Reedereien bekommt und auf lange Sicht weitgehende Vetorechte habe. Thilo Kleibauer von der CDU.
Und für mich das Schwerwiegendste ist immer, es ist ein Deal auf 40 Jahre. Sie räumen auf 40 Jahre weitreichende Kontrollrechte ein. Das ist dann nicht mehr korrigierbar.
Die Hafenarbeiter wiederum befürchten, dass ihre Arbeitsplätze perspektivisch in Gefahr sind. Im Vorvertrag hatte die Stadt zwar betriebsbedingte Kündigungen für 5 Jahre ausgeschlossen. Die Gewerkschaft Verdi versucht jetzt aber mit Streiks einen Sozialtarifvertrag zu erstreiten, der die Auswirkungen des Einstiegs auf die Beschäftigten regeln soll. Bei der Demo am vergangenen Wochenende haben die Hafenarbeiter aber ohnehin klargemacht, dass es ihnen eigentlich egal ist, wie die Abstimmung in der Bürgerschaft ausgeht. Denn auch wenn Grüne und SPD dem Verkauf jetzt zugestimmt haben.
Ab dem 5.9. geht es darum, die HALA wieder zu 100% in die Hände der Stadt zu bekommen. Die Hamburger Bürgerschaft hat nur eine Entscheidung zu treffen. Wie teuer soll es werden? Denn unser Widerstand ist gewiss.
Und wir gehen von Hamburg nach München. Für heute wurde eine wichtige Entscheidung zur Frage erwartet, ob nach der Pleite von Wirecard von den Verantwortlichen Schadenersatz geleistet werden muss. Der Insolvenzverwalter fordert von ihnen 140 Millionen Euro Schadenersatz für ein verlorenes Darlehen, das der Wirecard-Vorstand gewährt und der Aufsichtsrat abgesegnet hatte. Bei der Entscheidung am Landgericht München war unser Landeskorrespondent Michael Watzke dabei. Watzke, wie ist die Entscheidung ausgefallen?
Mit einem Schuldbruch für 3 der 4 Angeklagten, nämlich die ehemaligen Wirecard-Vorstände, darunter Markus Braun, die Produktvorständin Steidl und der Vorstand von Knob, die sind verurteilt worden, und zwar dazu, dass sie insgesamt 140 Millionen Euro Schadenersatz plus Zinsen zahlen sollen. Der Vorsitzende Richter geht davon aus, dass die 3 bei der Vergabe eines Kredites und bei der Zeichnung von Schuldverschreibungen mindestens fahrlässig gehandelt haben. Und das würde eben für solch ein Urteil schon ausreichen. Und deshalb müssen sie für den entstandenen Schaden haften. Der 4. Angeklagte, ein ehemaliger Aufsichtsrat von Wirecard, der Österreicher Stefan Kleestiel, der ist nicht schuldig laut Gericht, denn für einen Aufsichtsrat gelten andere Voraussetzungen. Zwar hat das Gericht gesagt, auch ihm sei eine Verletzung seiner Aufsichtspflichten zu attestieren, aber das führt dem Richter zufolge nicht zu einer Haftung, und auch deshalb, weil der Vorstand sich bereits in der Vergangenheit nicht an Vorgaben des Aufsichtsrats gehalten habe.
Tja, stellt sich wie bei jeder Pleite die Frage, kann der Insolvenzverwalter denn darauf hoffen, dass jetzt auch Geld fließt?
Theoretisch schon, denn das ist ja ein Urteil. Allerdings gibt es zwei Dinge, die dagegen sprechen. Das eine ist, natürlich können die Beschuldigten jetzt noch in Berufung gehen vor das Oberlandesgericht München. Es gibt Hinweise darauf, dass sie das auch tun werden. Dann fließt zumindest zeitlich erstmal kein Geld, weil das Urteil noch nicht rechtskräftig ist. Und das andere ist die Frage, kriegt denn der Insolvenzverwalter auch irgendwoher Geld? Denn in den persönlichen Vermögenswerten der Angeklagten und jetzt Verurteilten, da ist eher nicht damit zu rechnen, dass da noch viel Geld vorhanden ist. Wenn, dann muss es um die Managerhaftpflichtversicherung gehen, die alle der Wirecard-Vorstände besaßen. Die Frage ist, zahlt die? Das ist noch nicht geklärt. Die Versicherung will jedenfalls nicht zahlen, weil sie sagt, hier sind Vorstände strafbar geworden, deswegen müssen wir nicht zahlen. Dieses Versicherungskonglomerat, da sind mehrere Versicherungsgesellschaften, auch die Allianz und die R&V-Versicherung drin. Es gibt ein Verfahren in Düsseldorf derzeit, bei dem geklärt wird, ob die Versicherungsgesellschaften zuständig sind. Möglicherweise könnte die frühere Produktvorständin Steidel da ein Einfallstor für den Insolvenzverwalter Jaffe sein. Denn bei ihr, die zwar auch angeklagt wird und da läuft auch ein Strafverfahren, aber wenn bei ihr festgestellt wird, dass sie fahrlässig gehandelt hat, aber nicht straffällig wird, dann müsste die Managerhaftpflichtversicherung zahlen und dann möglicherweise auch die Gesamtsumme. Die ist zwar bei 150 Millionen Euro gedeckelt, aber das würde dann für 140 Millionen ausreichen.
Vielleicht noch ganz kurz, hat die Entscheidung denn auch Auswirkungen auf den weiteren Fortgang des Strafprozesses in München gegen Markus Braun und Co.?
Nicht direkt, denn das eine ist ein Zivilverfahren, das andere ein Strafverfahren. Bei Strafverfahren gelten andere Gesetzmäßigkeiten, aber es läuft nicht gut für Markus Braun, das kann man sagen, denn es ist ja nicht nur so, dass er heute vor Gericht verloren hat, sondern auch sein Gesuch, endlich aus der Untersuchungshaft freizukommen, dem ist vor Gericht beim Strafprozess auch nicht stattgegeben worden.
Michael Watzke zu Wirecard und dem Urteil gegen drei ehemalige Vorstände in puncto Schadenersatz. Vielen Dank. Eigentlich wollte die IG Metall heute in Hannover ganz regulär die kommenden Tarifverhandlungen vorbereiten. Seit Wochenbeginn aber gibt es kaum ein anderes Thema als die Lage bei Volkswagen. Europas größter Autobauer hat angekündigt, den eingeschlagenen Sparkurs bei der Kernmarke VW zu verschärfen. Heftige Proteste gestern bei der Betriebsversammlung von VW. Und auch heute stand das Thema bei der tarifpolitischen Konferenz der IG Metall ganz oben. Unser Korrespondent für Niedersachsen, Bastian Brandau, berichtet.
Ich hatte mich übrigens schon vorher auch zu dieser tarifpolitischen Konferenz und dem Auftakt angemeldet. Zu dem Zeitpunkt war mir ehrlich gesagt nicht bewusst, was da jetzt noch auf uns bei Volkswagen zukommen wird.
Auch die VW-Gesamtbetriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo ist nach Hannover gekommen. Einen Tag nach der Betriebsversammlung im Wolfsburger Stammwerk mit rund 25.000 Teilnehmenden. Zu Beginn der Woche hatte das VW-Management angekündigt, Beschäftigungsgarantien im Konzern zu kündigen. Betriebsbedingte Kündigungen und Werksschließungen seien möglich.
Wenn das bei Volkswagen passiert, dann hat das auch Auswirkungen auf unsere gesamten Regionen. Und hier sitzen auch viele aus Betrieben, die auch eng mit Volkswagen verbunden sind und wo es dann auch riesige Auswirkungen noch zusätzlich zu dem, was wir sowieso gerade durchmachen überall, dann auch für euch geben wird. Und ich kann euch versprechen, ich werde mit meinen Kolleginnen und Kollegen bis zum letzten kämpfen, dass es keine Standortschließung bei Volkswagen geben wird.
Auch drei Tage nach der Ankündigung des Managements bleiben Details der Pläne weiter unklar. Nein, eine Kündigung der Beschäftigungssicherung sei bei ihm nicht eingetroffen, sagt der zuständige Bezirksleiter Thorsten Gröger. Nächste Woche beginnen die Verhandlungen in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt in der Metallbranche. Bei Volkswagen sind Gespräche über den Haustarif erst später angesetzt. Eigentlich.
Wir erwarten vom Unternehmen angesichts der Ankündigungen, dass wir jetzt anstatt erst im Oktober jetzt zügig in den nächsten Tagen an den Tisch gehen, um in Gespräche zu gehen, weil was jetzt passieren muss, ist, es muss möglichst schnell das Thema Standortschließung und möglichst schnell das Thema Massenentlassung wieder vom Tisch, weil die Beschäftigten brauchen Sicherheit und müssen wieder Vertrauen ins Unternehmen fassen können.
7% mehr Geld, dazu 170 Euro mehr für Auszubildende. Mit diesen Forderungen geht die IG Metall in die aktuellen Verhandlungen.
Und auch die Beschäftigten bei Volkswagen brauchen dringend eine Entlastung für ihre Geldbeutel. Und auch Volkswagen als Unternehmen braucht dringend einen Impuls in der Konjunktur. Und den kann man im Wesentlichen durch die private Nachfrage auch ankurbeln, weil das nützt weder dem Land noch Volkswagen etwas, wenn die Konjunktur weiter vor sich hin dümpelt.
Vor über 30 Jahren war die Vier-Tage-Woche bei Volkswagen eine Antwort auf eine Krise. Eine Arbeitsverkürzung sei aktuell keine Forderung der IG Metall, sagt die Bundesvorsitzende Christiane Brenner.
Wir verschließen uns aber überhaupt nicht dieser Optionen, wenn sie dazu dienen, jetzt mal nochmal auf VW bezogen, Standorte nicht schließen zu müssen und Beschäftigung zu sichern. Da sollten wir nicht ideologisch sein und sagen, gehen das Thema gar nicht an. Das kann ein Instrument sein.
Erwartungen setzt die IG Metall an das Management von Volkswagen und anderen Autobauern in Sachen Entwicklung von wettbewerbsfähigen E-Autos.
Vor allem Fahrzeuge, die sich ein normaler Mensch leisten kann und nicht, dass wir hier im sechsstelligen Bereich oder ganz oben auf der Skala reden, sondern ich rede hier von einem Auto von 20.000 bis 25.000 Euro. Das muss auf jeden Fall geliefert werden. Die Politik muss die Rahmungen liefern, das heißt Elektroladesäulen, damit es überhaupt vorstellbar wird, dass ich mein Auto aufladen kann. Die Politik kann hier eine Menge tun und ein Knackpunkt sind Energiekosten.
Hohe Energiekosten, die Branche weiter vor Probleme stellen. Forderungen nach 7% mehr hat der Arbeitgeberverband Niedersachsen Metall in einer ersten Reaktion als zu hoch zurückgewiesen.
Und wir kommen zur Wirtschaftspresseshow. Angesichts des schleppenden Absatzes von Elektroautos in Deutschland hat Wirtschaftsminister Habeck neue Steuererleichterungen zur Verkaufsförderung angekündigt.
Dazu heißt es im Handelsblatt: Die Ironie der Geschichte ist, dass Habeck ausgerechnet eine gerade abgeschaffte Subvention wieder aufleben lässt. Dass auch noch elektrische Oberklasse-Dienstwagen bis 90.000 Euro in den Fördergenuss kommen, birgt politischen Zündstoff. Die Augsburger Allgemeine führt aus: Hektisch wie die Feuerwehr will die Bundesregierung mit weiterem Steuergeld einen Großbrand in der Autoindustrie verhindern. Die Lunte gelegt hat sie selbst und ihre Vorgängerin. Weil man keine schlüssige Strategie für den Umstieg auf die E-Mobilität formuliert und die Wolkenschlösser der Autobosse von einer langen Zukunft des Verbrenners und der technologischen Überlegenheit deutscher Marken mit der Realität verwechselt hat. Themenwechsel. Das Magazin Cicero widmet sich dem umstrittenen Einstieg des MSC-Konzerns bei einem Terminalbetreiber im Hamburger Hafen. Der Deal mit MSC ist ein Systemwechsel, denn die Reederei will bei der Hala Holding einsteigen. Als Eigner des Mutterkonzerns wären die Schweizer allen Kunden und den beteiligten Reedereien übergeordnet. Ein solches Ungleichgewicht und quasi Monopol gibt es in Häfen wie Rotterdam nicht, weil es den Wettbewerb abwürgen und Kunden verprellen könnte. Hamburgs Fahrt ins Blaue, titelt ND der Tag. Der rot-grüne Senat in Hamburg verkauft eine Minderheitsbeteiligung am Tor zur Welt an die italienisch-schweizerische Reederei MSC. Zwar ist davon lediglich ein Teil des Hafenumschlags betroffen und die Stadt bleibt Mehrheitseigentümerin der traditionsreichen Hala. Wer die Aufregung unter den Beschäftigten des Hafenlogistikunternehmens und in Politik und Gesellschaft verstehen will, muss die Bedeutung des Hafens für Norddeutschland kennen. Der Wohlstand einer der reichsten Städte Europas ist seit der Hansezeit eng mit der Schifffahrt verbunden. Zum Schluss noch ein Blick in die Rheinpfalz aus Ludwigshafen. Die Zeitung kommentiert den Rückzug des langjährigen GDL-Chefs Wieselski. Wieselski war nicht nur ein Krawallmacher, sondern auch ein knallharter und durchaus geschickter Verhandler. Sein letzter Erfolg, die schrittweise Einführung der 35-Stunden-Woche bei der Bahn, war so etwas wie der tarifpolitische Ritterschlag. Auch wenn Wieselskis Kritik an den Bahnmanagern häufig schrill und überzogen war, so hat er doch zu Recht immer wieder auf Missstände und Fehlentwicklungen beim DB-Konzern hingewiesen.
Sie hörten die heutige Wirtschaftspresseschau. Sie ist auch zu finden in unserer Deutschlandfunk-App. Mehr Informationen zu den wichtigsten Wirtschaftsthemen dann in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft ab 17.05 Uhr mit meiner Kollegin Dorothee Holz. Wirtschaft am Mittag geht zu Ende. Und Clemens Kindermann dankt für Ihr Interesse an der Ökonomie.